Politik in Sachsen. Der Podcast mit Annette Binninger.
Wie umgehen mit der AfD? Diese Frage beschäftigt seit längerem nicht nur Politiker, Parteien, Gewerkschafter, Arbeitgeber, Verbände, Vereine oder auch Journalisten. Auch die katholische und evangelische Kirche in Deutschland macht sich Gedanken darüber, inwieweit sie sich gerade vor den anstehenden Wahlen abgrenzen sollten von demokratiefeindlichem, nationalistischem und rassistischem Gedankengut, das bei der AfD immer wieder und immer offener vorgetragen und zu finden ist. Nicht ohne Grund ist daher der Sächsische Landesverband der AfD vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Ich bin Annette Binninger, Politikchefin von sächsische.de und Sächsischer Zeitung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Politik in Sachsen. Vor kurzem haben sich die katholischen Bischöfe in Deutschland auf eine gemeinsame Erklärung geeinigt und diese auch in den Kirchen sonntags verlesen lassen. Ihr klares Fazit: Die AfD sei für Christen nicht wählbar. Darüber möchte ich mit meinem heutigen Gast sprechen, dem katholischen Bischof des Bistums Dresden-Meißen, Heinrich Timmer-Evers. Ich freue mich, dass Sie heute hier sind. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Herr Timmer-Evers, wie politisch muss ein Bischof sein in heutigen Zeiten?
Ja, das ist keine ganz einfache Frage. Ich glaube, das Evangelium, das wir ja als erstes, die frohe Botschaft, die wir zu verkünden haben, ist ja nicht nur eine fromme Angelegenheit für ein Herz oder für einen Kopf, sondern wenn jemand die Botschaft des Evangeliums aufnimmt, dann soll das ja auch eine Wirkung haben im Leben, im Miteinander, im konkreten Tun. Und das ist ja auch immer eine Botschaft, die Christen sind gerufen durch das Konzil, das letzte Konzil hat es nochmal sehr deutlich unterstrichen, die Christen sollen mitwirken, eine Gesellschaft zu gestalten und mit ihren Möglichkeiten dazu beitragen, dass es eine sehr menschenfreundliche Gesellschaft wird. Und von daher ist die Botschaft, die christliche Botschaft, immer auch eine politische Botschaft. Allerdings, natürlich haben wir in den vergangenen Jahrzehnten, können wir ja sagen, uns herausgehalten, das soll sie eigentlich heute auch tun, in der konkreten Parteipolitik. Und da sind wir jetzt natürlich in einer sicherlich sehr gespannten Situation, dass wir doch meinen, ein Wort sagen zu müssen von dem, was sich da so anbahnt.
Man merkt schon, dass es doch ungewöhnlich ist, wenn die Kirche, die Gruppe aller deutschen Bischöfe, so klar, so unvermissverständlich im Grunde dazu aufruft, eine Partei, in dem Fall die AfD, besser nicht zu wählen. Warum haben Sie, auch Sie, sich für diese Erklärung entschieden und die Bischöfe das so formuliert, wie Sie es formuliert haben?
Ein bisschen ist die Sorge da, oder nicht nur ein bisschen, sondern das ist ja vielleicht auch sehr fassbar. Ich bin auch in der Bundesrepublik Deutschland groß geworden. Ich bin also sozusagen auch ein Nachkriegskind. Mein Vater war in russischer Gefangenschaft und hat viele Jahre, da war ich eben noch klein, vom Krieg erzählt. Und er war ein begeisterter Anhänger der Demokratie, die sich dann in den 60er Jahren entwickelt hat. Und davon habe ich sehr viel mitbekommen. Und ich bin, ich bin im Grunde stolz auf das, was sich in der Nachkriegszeit entwickelt hat. Auch in meiner Kinder- und Jugendzeit habe ich das so wahrgenommen und habe vor allem im Bewusstsein, das, was uns in der Nachkriegszeit gelungen ist oder auf den Weg gebracht worden ist, das ist so wertvoll für unser Land, das ist so wertvoll für die Menschen, die hier leben. Und das sollten wir heute nicht irgendwie aufs Spiel setzen. Das ist für mich auch ein Motiv dafür, zu sagen, jetzt können wir nicht schweigen. Und ein anderer Grund, wenn ich nochmal zurückschaue aus den Jahren, aus den 30er Jahren, als der Nationalsozialismus sich in Deutschland entwickelte, wurde den Bischöfen ja doch sehr häufig vorgehalten, sie hätten reden müssen. Sie haben viel zu viel geschwiegen und es gab einige wenige Bischöfe, unter anderem auch der Bischof von Münster, Kardinal von Galen, der dann den Mut gehabt hat, die Euthanasie anzuprangern und die Nationalsozialisten auch zu beklagen. Und das wurde mir auch in letzter Zeit häufiger vorgehalten. Damals haben sie geschwiegen, jetzt müssen sie auch mal reden. Und das ist auch etwas, was ich jetzt erlebt habe in dieser, als Reaktion auf unsere Stellungnahme. Nicht wenige Gläubige sagen aus unseren kirchlichen Kreisen, aus den Gemeinden. Sie haben sich deutlich positioniert und das ermutigt auch uns, dass wir uns in unseren Kreisen, in unseren Gemeinden, in der Gesellschaft positionieren.
Mhm. Wir kommen vielleicht daher nochmal zu den Reaktionen, ja, auch die Sie erlebt haben. Es waren vielleicht auch nicht nur positive Reaktionen, kann ich mir vorstellen. Mhm. Aber was ist es, was Sie bei der AfD sehen, was bei dem politischen Klima, was auch durch einige Funktionäre verbreitet wird von dieser Partei, was Sie so stört, dass Sie sagen, wir dürfen jetzt nicht schweigen?
Also die Ausgrenzung oder was für die Remigration, das ist ein Thema, das kann ich mir überhaupt nicht mit meinen Grundüberzeugungen eines Christen, eines gelebten Christentums zusammenbringen. Ich erlebe, wenn ich in der Kirche bin, von der Kirche herkomme, ich habe überall erlebt, und das erlebe ich auch hier, dass unsere Kirchen, unsere Gemeinden doch eine sehr vielfältige, bunte Gemeinschaft ist, mit Menschen aus den verschiedensten Ländern, verschiedenster Hautfarbe, verschiedenster Überzeugungen auch. Also eine sehr bunte Kirche. Und das erlebe ich nicht nur hier. Ich habe auch erfahren, ich bin in Afrika unterwegs gewesen, in Lateinamerika, habe immer Kirche erlebt als eine Gemeinschaft von ganz unterschiedlichen Menschen. Und das ist so auch mein Idealbild, nicht nur für Kirche, sondern das ist das Bild von Gesellschaft, das ich habe. Und das ist ja nicht ein Traum, das erfahren wir ja, erleben wir ja auch hier. Und wir brauchen, das merken wir ja auch, wir brauchen die Menschen auch hier. Sie haben hier Möglichkeiten zu leben und mitzuwirken, Gesellschaft mitzugestalten, und die auszugrenzen, nur weil sie nicht aus unserem Land sind, weil sie eine andere Kultur haben, eine andere Sprache haben, weil sie eine andere Hautfarbe haben. Ich glaube, das widerspricht fundamental unserer christlichen Grundüberzeugung von der Würde eines jeden Menschen.
Ist diese Erklärung, die Sie jetzt alle Bischöfe unterzeichnet haben, so etwas für Sie wie die Brandmauer der katholischen Kirche gegen die AfD? Oder mögen Sie das Bild vielleicht nicht?
Also eine Brandmauer finde ich ein schwieriges Bild. Natürlich kann ich gut verstehen, dass man dieses Bild nimmt. Ich glaube, es kommt ja sehr darauf an, also ich nehme gerne dieses Wort, also gegen Ängste, die Menschen haben, konkret haben, kann man nicht gegenreden und Argumente liefern, sondern man muss wirklich mit den Menschen in unserem Land und auch in unseren Gemeinden, wo auch immer, mit den Ängsten, man muss mit ihnen reden und nach Lösungen suchen und ein Miteinander konstruieren und das Gegeneinander, was da ist, überwinden. Und das geht nicht einfach nur mit einer Mauer. Mauer trennt erstmal, und gegen eine Mauer rennt man an, und gegen eine Mauer kommt man auch nicht an. Also ich glaube, die Mauern muss man überwinden. Wir müssen in ein Miteinander, in einen Dialog, in ein Gespräch kommen. Das ist wahrhaftig nicht einfach, aber die Mauern lösen keine Probleme.
Die AfD betont immer wieder, sie sei eine ganz normale Partei und sie gehöre zum demokratischen Spektrum. Würden Sie beide Aussagen so zulassen? Es ist ja die Schwierigkeit, jetzt zu sagen, wir greifen eine bestimmte Partei raus, die wir kritisch sehen. Das haben die Bischöfe bisher nicht getan, sondern sie haben meistens dann Wahlprüfsteine kurz vor den Wahlen gesagt, wir warnen euch vor bestimmten Gedankengut. Jetzt dezidiert eine Partei rauszugreifen.
Ja, ich glaube, der Ton, der angeschlagen wird auf Seiten der AfD, manchmal direkt, manchmal indirekt, ist ja auch eine Tonlage, die ich bisher in unserer Gesellschaft in dieser Härte noch und dieser Massivität bisher so nicht wahrgenommen habe. Es gab vielleicht in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten schon mal die eine oder andere Neugründung einer Partei, die haben auch einen gewissen Zulauf gehabt, eine Zustimmung, aber sie haben keinen Bestand gehabt. Ich glaube, eine Demokratie muss es auch aushalten, Unterschiedlichkeiten und auch mal extreme Positionen anzusehen, anzuhören und dann auch einfach wachsam hinschauen, wie entwickelt sich das weiter. Das glaube ich, das muss und in dem Disput und den Diskussionen muss man Klärungen herbeiführen, Klarheit bringen oder Orientierung bringen. So, Und das sehe ich im Augenblick doch bei der AfD. Da bildet sich eine ziemlich starke Gruppe heraus. Auch prozentual gesehen, wenn man jetzt mal die Umfrageergebnisse der letzten Zeit beobachtet, die Einschätzungen, das ist schon etwas besorgniserregend. Aber nicht nur die Zahlen, sondern man muss dann auch fragen, was ist es denn, was die Menschen bewegt, sich ja dieser Partei anzuschließen und sich das Gedankengut mehr oder weniger zu eigen zu machen. Und da glaube ich, ist es wichtig, dass wir als Kirchen den Menschen eine Orientierungshilfe geben und sagen, das sind Dinge, die sind für uns in einer demokratischen Gesellschaft nicht gestaltbar. Zuletzt auch, weil ich für mich ist ganz wichtig geworden, einer der ersten Artikel in unserem Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Wenn wir das zur Disposition stellen, dann glaube ich, dann rutschen wir in eine Zeit zurück und in eine Epoche zurück, die wir nicht wirklich wollen.
Sie hatten vorhin schon gesagt oder angedeutet, die Reaktionen waren nicht nur positiv. Welche Reaktionen haben Sie bekommen? Es ist ja häufig so, dass es sehr schnell geht in den sozialen Medien dann auch, dass der sogenannte Shitstorm kommt. Was haben Sie festgestellt?
Also es gibt ganz unterschiedliche Reaktionen. Auf der einen Seite sehr viel Zustimmung und sehr qualifizierte Zustimmung und auch ein Dank für das klare Wort, das Orientierung gibt und ermutigt, sich dafür zu einzusetzen, dass wir in unserer Gesellschaft, dass wir eine Demokratie, unsere Demokratie schützen und nicht in alte Zeiten zurückverfallen. Also da gibt's eine ganze Reihe positive, zustimmende Äußerungen. Dann würde ich sagen, gibt es durchaus auch eine Gruppe von Personen, die von der Denke her eher der AfD und einigen ihrer Positionen nahestehen, die aber auch sehr berechtigte Fragen stellen. Wir müssen das beispielsweise Thema Migration braucht auch eine Regelung, eine Ordnung. Es kann nicht einfach nur so weitergehen. Das sind einige sehr ernstzunehmende Themen dabei. Aber auch der Hinweis, die Kirche möge bitte sich aus der Politik heraushalten. Die Pfarrer sollen lieber beten und Gutes tun. Und dann gibt es eben auch eine ganze Fülle von Rückmeldungen, von E-Mails, von denen ich sagen würde, die sind so polarisiert oder so auch zugespitzt, dass man einfach sagen muss, das ist ganz schwer, überhaupt darauf zu antworten und damit umzugehen, um in einen sachlichen, fairen Disput hineinzukommen und auch eine Position hinterfragen zu lassen. Das merke ich häufig, dass da ist eigentlich eine Diskussion kaum noch möglich. Und das ist etwas, was mich schon auch sehr nachdenklich stimmt, nicht? Dass wir nicht mehr darüber reden können, sondern es ist verfestigt und polarisiert.
Ein Teil auch schwer noch erreichbar. Haben Sie auch in den Reaktionen so etwas wiedergespiegelt bekommen, dass da ein Unwohlsein gerade hier in Ostdeutschland bei manchen Menschen ist, wenn jetzt Ihnen auch noch die Kirche sagt, dass Sie eine bestimmte Partei besser nicht wählen sollen und so weiter. Die Bevormundung im Politischen war ja zu DDR-Zeiten auch durchaus gegeben, also dass manche sich daran zurückerinnert fühlen. Gab es solche Reaktionen auch unter Katholiken?
Ja, die gibt's auch unter Katholiken natürlich. Also ich glaube, es spiegelt sich auch unter den Katholiken und wahrscheinlich bei den Christen doch auch ein wenig das wider, was wir in der Gesellschaft wahrnehmen. Wir sind auch Teil der Gesellschaft. Und die Verunsicherungen gibt es ja nicht nur bei Menschen außerhalb einer kirchlichen Gemeinschaft, sondern die gibt es ja auch innerhalb der Kirche. Also ich nehme wahr, so ein bisschen nach wie vor, wenn ich jetzt, also bei meinen Besuchen in Gemeinden, höre ich immer wieder die Feststellung, dass die Menschen mir sagen, also hier sind nach 1990 zwei bis drei Generationen abgezogen, sind weggezogen und sie kommen nicht zurück. Und da stellt uns natürlich in einer Kommune, in einer Stadt oder in der Fläche im Land vor große Herausforderungen, wahrzunehmen, dass die Zukunft doch sehr fragwürdig ist. Die ganze Infrastruktur wird dünner. Es fehlt an Ärzten, an Apotheken, an entsprechenden Einkaufsläden. Es fehlt auch an der ganzen Infrastruktur. Die Verkehrsverbindungen sind so mager. Also da ist so das Gefühl da, man vergisst uns. Es müsste mehr geschehen, damit wir hier auch leben können, gut leben können. Und was ist, was wird, wenn wir in 10, 15 Jahren wirklich dann sehr alt geworden sind und auf Hilfe angewiesen sind, die wir von der Familie nicht mehr erwarten können, weil sie alle weggezogen sind. Also diese Sorge, die nehme ich immer wieder wahr. Und vor allen Dingen auch, dass sie sagen, wir sehen hier keine jungen Menschen, keine jungen Familien, sie sehen keine Kinder. Also da ist da immer wieder auch so ein bisschen die Sorge drin oder die Klage drin. Man hat uns einiges versprochen, manchmal auch viel versprochen. Und jetzt kommt da eine Partei, die verspricht uns jetzt wirklich, hier Änderungen herbeizuführen, auch wenn es nicht sehr konkret wird. Also manchmal ist das für mich auch so der Ausdruck, das ist für die Menschen ein bisschen ein Hoffnungsschimmer. Und ob es das wirklich ist, das wage ich ja sehr zu bezweifeln.
Sie sind ja in Westdeutschland geboren, sozialisiert, aufgewachsen. Reden Sie manchmal auch mit Ihren Bischofsbrüdern drüber, beziehungsweise die werden Sie auch fragen, was ist denn da bei euch nur los da drüben? Ist das so ein bisschen auch das Gefühl, was ich manchmal habe mittlerweile auch, dass sich viele hier auch schon so als abgehängt und nicht mehr gesehen fühlen, dass sie sagen, dann greife ich halt zur radikalen Keule, die mir die schnellste, leichteste Lösung verspricht, auch wenn sie vielleicht gar nicht kommt?
Ja, also wenn ich jetzt mal auf die westdeutschen Mitbrüder im Bischofsamt sehe, ich denke, es ist ein Bemühen da, das zu verstehen. Ich habe ja auch lange eben in Westdeutschland gelebt, muss aber sagen, bin jetzt im 8. Jahr hier, in der Rückperspektive, in der Rückschau, muss ich von mir sagen, ich habe damals, als ich doch im Münsterland unterwegs war, mir nicht vorstellen können, wie die Wirklichkeit hier ist. Auch was hier gewachsen ist, mit großem Staunen und mit großer Freude und Dankbarkeit auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber die Tatsache, dass nach 1989 alle Menschen sich umstellen mussten auf eine neue Zeit, und das hatte für jeden Menschen eine Konsequenz und sehr viel natürlich auch mit Unsicherheit verbunden. Das habe ich mir nicht aus westdeutscher Perspektive damals nicht vorstellen können. Und erst durch die Begegnung mit den Menschen, mit den sehr konkreten Menschen, das fing an mit der Sekretärin und mit den engsten Mitarbeitern, die hier groß geworden sind, die hier gelebt haben und von deren Leben, Lebenserfahrungen und von deren Bedrängnissen und Nöten live zu hören, so, das muss ich sagen, das hat mir eine ganz neue Perspektive gebracht für die Geschichte dieser Menschen hier. So sehr die Einheit was Großes ist, die Freiheit was Großes ist, und so sehr auch natürlich der wirtschaftliche Aufschwung etwas Großes und Schönes ist, habe ich aber erst später oder auch hier erst wahrgenommen, es gibt eben auch die Verlierer dieser Einheit, die eben durch das soziale Netz nicht aufgefangen werden konnten. Und das ist real noch so gegeben. Wir haben auch in unserem Land hier Menschen, die vom sozialen Netz eben nicht wirklich aufgefangen worden sind. Und dass sich da ein Frust, eine Enttäuschung dann auch auf dem Wahlzettel erkennbar zeigt, ist für mich nachvollziehbar.
Ich würde gerne nochmal auf die Erklärung zurückkommen, die auch Sie mittragen und so weiter. Sie heißt Völkischer Nationalismus und Christentum sind unvereinbar, so der Titel. Da heißt es in einer Passage, dass da durchaus auch Konsequenzen gezogen werden müssten. Und da würde ich gerne nochmal nachfragen. Also da heißt es, die Verbreitung rechtsextremer Parolen, dazu gehören insbesondere Rassismus und Antisemitismus, ist überdies mit einem haupt- oder ehrenamtlichen Dienst in der Kirche unvereinbar. Wie stark sollen diese Konsequenzen ausfallen? Wie kann man sich das vorstellen? Ist jemand, der für die AfD kandidiert, dann möglicherweise in einem Dienst der Kirche nicht mehr tragbar? Wird es da wirklich Konsequenzen geben? Das ist ja nicht ganz leicht arbeitsrechtlich. Und wie sieht das in der Gemeinde aus, wo jemand sagt, ich kandidiere jetzt zur Kommunalwahl für die AfD? Also diese Grenzbereiche werden ja unweigerlich jetzt kommen.
Ja, da haben wir, also natürlich, das Arbeitsrecht muss natürlich da bedacht werden. Man kann nicht so einfach jemanden vor die Tür setzen, wenn jemand schon in einem angestellten Verhältnis mit der Kirche steht. Dann muss schon dann natürlich auch nachweisbar sein, dass jemand und wirklich den Grundsätzen, und zwar fundamentaler Art der katholischen Kirche und der Christen, also zuwidersteht und dem widerspricht und auch dagegen arbeitet, öffentlich, da muss man schon in eine sehr konkrete, in ein Verfahren eintreten, wie das auch immer dann konkret aussieht. Das habe ich bisher so bei uns noch nicht erlebt, aber ich kann mir vorstellen, dass das kommen wird. Dann ist es auch eine Frage natürlich der Juristen und der Kirchenjuristen, wie man eine solche Situation dann also beherrscht oder klärt. Aber bevor es so weit kommt, glaube ich, wenn wir jetzt mal an die Wahlen denken oder an unsere kircheninternen Wahlen denken, zu den ehrenamtlichen Aufgaben, die wahrzunehmen sind. Ich glaube, jede Pfarrei, die Gläubigen sind aufgerufen, sehr wachsam zu sein. Und dann mit Kandidaten, die sich öffentlich und deutlich zur AfD bekennen und auch deren Parteilinie vertreten, mit denen auch in einen Diskurs zu gehen. Ich weiß, dass auch in einem unserer Vereine vor einer entsprechenden Landtagswahl, Bundestagswahl, man einen Kandidatencheck gemacht hat und die Kandidaten befragt hat, wie stehen Sie zu dieser oder jener Frage, was haben Sie da für eine Auffassung, was haben Sie für eine Vorstellung, wie man dieses Problem lösen kann, sodass man einem möglichst breiten Publikum innerhalb der Gemeinde die Kandidaten vorgestellt hat und sie wurden befragt, deutlich in einem, sag mal, einem Format, dass man sagen kann, das geht hier fair zu. Alle können ihre Meinung sagen und die Gläubigen oder die Teilnehmer einer solchen Veranstaltung können sich selbst ein Bild machen. Ich glaube, das wird in Zukunft ganz wichtig sein, um dann auch Kandidaten für einen Pfarreirat oder auch später auch für ein politisches Amt in Bund oder auf dem Land also zu finden. Das wäre so ein Format. Dass die Gläubigen selber erkennen können, diesen Kandidaten kann ich auch meine Stimme nicht geben. Das wäre die galanteste Lösung. Auf jeden Fall müssen sich auch die Wähler, in welches Amt auch jemand dann gewählt werden soll, die Wähler müssen sich ein Bild machen und dann in Verantwortung ihre Stimme geben.
Mhm. Inwieweit ist denn das, was an Gedankengut von AfD jetzt da reinkommt politisch, auch was ausländerfeindlich ist, was migrantenfeindlich ist und so weiter, in dem Sinne auch menschenfeindlich. Inwieweit ist das schon in Gemeinden auch zu spüren? Also wenn man sieht bei den Umfragewerten, dass die AfD jetzt bei 34-35% hier in Sachsen durchaus ankommen könnte, das ist auch schon bei Ihnen in den katholischen Gemeinden spürbar. Oder ja. Redet man darüber nicht? Das ist das, was man häufig aus Familien hört. Na, wir wollen keinen Streit zu Hause, da reden wir lieber nicht über das Thema oder das Thema oder das Thema.
Das ist auch so in unseren Gemeinden. Ich glaube, die große Debatte mit, was ich mit 100 Leuten möglicherweise in einem Pfarrsaal, die wird es, glaube ich, so schnell uns einfach nicht geben. Ich war ja vor einigen Tagen im Erzgebirge in Zwönitz. Da gab es einen sogenannten Kneipenabend. Das war gut geplant und überlegt und auch strukturiert. Und ich wurde dann auch von der Moderatorin sehr klar nach dem Thema AfD und gefragt und zu den Positionierungen der AfD und meine Position dazu, die habe ich auch vorgetragen. Und da gab es also keinen offenen Disput oder einen Widerspruch dazu, sondern eher ein Schweigen. Und dann weiß ich auch von einigen Pfarrern, die sich deutlich distanzierend äußern, aber nicht erleben oder eher selten erleben, dass dann aus der Gemeinde heraus ein Widerspruch kommt, dass man da wirklich in den Disput geht. Da ist vielleicht doch manchmal so das Gefühl da oder die Überzeugung da, das gehört ja jetzt nicht hin, das machen wir lieber in einem anderen Kreis aus. Und auch, wir wollen jetzt keinen Streit. Und im Letzten muss es jeder selber wissen. Das ist dann so ein bisschen der Duktus, den man dann hören kann. Nachvollziehbar einerseits, aber ich glaube, da braucht es doch eine größere Entschiedenheit und Wachsamkeit, weil zu viel auf dem Spiel steht.
Die evangelischen Akademien haben sich jetzt kürzlich entschieden, dass es bei ihnen keinerlei öffentliche Diskussionen mit AfD-Vertretern mehr geben wird. Ist das auch etwas, was Sie in den Bereichen der katholischen Bildungshäuser so durchziehen werden? Ich nehme an, die waren bisher auch nicht eingeladen. Oder vielleicht doch. Aber es ist ja häufig so, dass auch in Diskussionen im Kontrast, wenn man miteinander streitet, auch Positionen klar werden können. Ist das Ausgrenzen per se die bessere Lösung?
Also wir haben bis zum Beispiel, glaube ich, vor einem Jahr zu allen Veranstaltungen der Akademie oder auch zu den Veranstaltungen, wo wir die Politiker eingeladen haben, waren sie eingeladen, aber es hat sich niemand beteiligt. Jetzt haben wir aber ganz formell auch entschieden, wir haben in einigen Tagen hier einen sogenannten Politikerempfang, zu dem ich einlade. Hartmut Rosa wird da sprechen, der ja momentan in Deutschland an verschiedenen Orten unterwegs ist, mit dem kleinen Büchlein Politik braucht Religion. Das wird stattfinden, aber zu dieser Veranstaltung haben wir auch dann, weil es eine offizielle Veranstaltung des Bistums ist, haben wir in diesem Jahr die AfD nicht eingeladen. Bisher haben wir aber auch noch, so was ich übersehen kann, keine Veranstaltung gehabt. Und ob die AfD dazu bereit war, offensichtlich nicht, zu einer Diskussionsveranstaltung zu kommen, das hat es bisher in unserem Bistum nicht gegeben. Es gab lediglich die ein oder anderen Kontakte mit einzelnen Personen, aber nicht mit einem großen Publikum.
Mhm. Ich würde gerne noch mal ein bisschen wegkommen von AfD, auch noch mal ein bisschen auf die allgemeine Situation, die sich ja, Sie haben es vorhin selber gesagt, so ein bisschen gesellschaftlich verhärtet hat. Die Lager haben sich festgefahren. Die Polarisierung ist von der Skala von 1 bis 10 entweder bei 1 oder bei 10, aber es wird eigentlich nicht mehr ausgetauscht oder auch friedlich ausgetauscht, wie man es kennt im Diskurs, im demokratischen Diskurs. Wie kann sich aus Ihrer Sicht denn diese Verhärtung, diese gesellschaftliche Verhärtung, die ja dann auch zu einer politischen geworden ist, ein wenig auflösen? Was müsste geschehen, wenn Sie an drei Hebeln ziehen könnten? Welche wären das?
Ja, mit den Hebeln.
Ich habe das mal so mit den Wünschen weggelassen.
Ja. Aber ich glaube, es geht nichts. Wir bekommen keine Dinge oder keine Veränderungen auf dem Weg, wenn es nicht wirklich zu Begegnung und Austausch kommt. Und vielleicht eben, ich meine, die Defizitdebatten, was alles nicht in Ordnung ist oder was alles anders sein muss oder besser sein muss, natürlich kann ich da eine endlose Debatte führen. Ich glaube, wir müssen uns auch immer wieder mal darauf konzentrieren, was ist Gutes geworden? Was ist Gutes gewachsen? Und wo geschieht auch etwas Gutes? Also will ich danach zu gucken, wie viel Gutes ist bei uns in unserer Gesellschaft im Miteinander auf dem Weg? Und ich glaube, wenn man diesen Blickwinkel einnehmen, kommt man auch zu einer anderen inneren Haltung. Das ist so für mich eine wichtige Beobachtung. Eine zweite Beobachtung ist, wir müssen auch lernen, vermutlich, das sage ich auch für unsere Kirche, Unterschiedliches auszuhalten und nicht, dass alles uniform ist oder so. Es muss eine Einheit geben, aber die Einheit kann nicht Einheitlichkeit sein, sondern muss eine Vielfalt auch ausdrücken und in der Vielfalt ein Gemeinsames zu suchen. Das finde ich ganz wichtig. Dann glaube ich, was unsere Gesellschaft auch immer wieder braucht, ist eine Kultur, mit der Fehlerhaftigkeit unseres menschlichen Lebens und auch in unserem Agieren, mit den Begrenztheiten, also lernen umzugehen, auch mit einer Vergebungskultur oder einer Fehlerkultur. Und das, glaube ich, ist auch etwas, was, wenn man einfach weiß, ich kann ich falle nicht durchs Loch, wenn ich einen Fehler gemacht habe oder wenn ich mich auch verrannt habe, und dass es ein Miteinander gibt. Also Vergebungskultur ist etwas, was unserer Gesellschaft gut täte. Und ein Punkt, den ich immer wieder finde, also wir müssen den Menschen einander dienen. Also die Bundeswehr hat ja mal diesen Slogan, heute klingt das anders, aber vor Jahren, wir dienen Deutschland, wir dienen den Menschen, wir wollen den Menschen helfen, wir wollen, dass Menschen auch menschenwürdig leben können. Wir wissen, dass das nicht in aller Vollkommenheit möglich ist, aber daran zu arbeiten, also in diesem Sinn, ich glaube, das ist etwas, was uns als Christen auch gut anstände, das mit einzubringen in den öffentlichen Diskurs, in die Gemeinden, aber auch darüber hinaus. Ich sehe das bei unserer katholischen Akademie mit unserem Sachsen-Sofa. Das sind kleine Ansätze, hinauszugehen, in die Fläche hineinzugehen und unterschiedliche Personen aufs Sofa zu holen, zusammenzuholen und mit ihnen zu reden, zu diskutieren und das nicht aufzugeben, dranbleiben in der Diskussion. Ich glaube, das ist ein wichtiger Beitrag, den es heute braucht. Nur eine Position verhärtet gegen die andere zu setzen, das führt zur weiteren Verhärtung. Das müssen wir irgendwie aufbrechen. Das ist in der Tat auch Knochenarbeit.
Und es wird nicht leichter? Die katholische Kirche hier ist 3-4% gesellschaftlich. Das Geld geht auch zur Neige. Es wird nicht einfacher. Es werden auch weniger Christen. Wir haben viele Austrittszahlen. Ich wollte das Thema jetzt nicht so groß anschneiden, aber eine Wirksamkeit zu entfalten, wird deutlich schwieriger in den nächsten Jahren.
Ja, das ist fraglos. Das wird so sein. Da habe ich aber auch gelernt, ich weiß ja, wo ich herkomme. Also wir sind eine kleine Kirche, also die katholische Kirche, aber auch mit der evangelischen Kirche haben wir ja nicht mehr als 20% der Bevölkerung. Und da müssen wir uns auch nüchtern sagen, wir können uns nicht mit unseren Idealen, wir dürfen uns auch mit unseren Idealen nicht überheben, sondern dann habe ich eher das Bild, ein biblisches Bild vom Sauerteig, der das Ganze durchsäuert. Und das ja eher auch in unserem sagen wir mal, familiären Umfeld, in dem Umfeld, da wo wir arbeiten, wo wir leben, unseren Freundeskreis. Und dann wahrscheinlich auch mit einigen Personen, die ja in der Öffentlichkeit stehen, da wo sie wirken, dann auch sich positionieren, aber auch das nicht nur reden, sondern auch entsprechend sich einbringen in konkreten Haltungen, im konkreten Tun. Da bin ich sehr, sage ich mal, ja, bescheiden in der Weise, wir sind eine kleine Gruppe und wir haben eine kleine Kraft, aber ich setze immer auch auf Gottes guten Geist, der uns ja den Christenmenschen auch verheißen ist, dass er in den Christenmenschen wirkt und nicht nur in den Christenmenschen, sondern dass der Gottes Geist geht auch über die Christen hinaus. Also in den Menschen guten Willens wird etwas erkennbar und erlebbar von dem guten Geist, der ausgegossen ist über die Welt. Das ist auch meine Hoffnung, die ich habe.
Man hat den guten Geist auch in den letzten Wochen auf den Straßen gesehen, dass er gewirkt hat offensichtlich, dass die Menschen rausgehen und sagen, jetzt stopp. Sind Sie selber mitgegangen?
Ich war bei der Veranstaltung am 3. Februar auf dem Theaterplatz mit dabei, zusammen mit Landesbischof Bilz haben wir auch ein Statement abgegeben, auch in der Richtung, wie ich eben formuliert habe. Ich habe zum Thema Menschenwürde, die Würde des Menschen ist unantastbar, gesprochen und mich und uns daran erinnert, dass das ja an diesem Land hier erkämpft worden ist, die Freiheit ist erkämpft worden. Und appelliert, wir sollten alle Kräfte daran setzen, dass wir diese Freiheit nicht wieder verlieren. Und natürlich bei dieser großen Gruppe waren eben alle Menschen oder viele Menschen des guten Willens da. Es waren ja nicht nur Christen da versammelt, sondern überwiegend die Menschen aus unserem Land. Auch diejenigen, die zu keinem christlichen Gemeinschaft gehören. Die Juden waren auch vertreten. Mit einigen Personen, auch mit einem Redner. Also von daher, ich war dabei und ich bin froh, dass ich dabei war. Und ich habe auch als Echo bekommen auch aus unseren kirchlichen Kreisen, gut, dass Sie da gestanden sind und gut, dass Sie ein Wort gesagt haben. Das ermutigt uns.
Würden Sie dem Satz zustimmen, den man heute immer wieder hört, dass man heutzutage nicht mehr sagen könne, was man denkt?
Manchmal kann man nicht immer sagen, was man denkt, aber man sollte sich da durchringen, den Mut haben zu sagen, was man denkt. Denn das ist ein konstruktiver Beitrag. Also das, ich möchte da sehr zu ermutigen.
Wie kann eine Gesellschaft, die, ich persönlich halte das Wort gespalten immer für falsch und unglücklich, aber die so weit auseinandergedriftet ist, wieder stärker zusammenkommen? Sie haben es anfangs schon ein bisschen angedeutet. Was würden Sie sich wünschen jetzt? In dieser Zeit gerade 4, 5 Monate, wenige Wochen auch vor Kommunalwahlen, Europawahlen und so weiter, die, man merkt das ja, ein deutliches Sprengpotenzial haben.
Also ich glaube, der Kitt in einer Gesellschaft, auch bei uns, ist das soziale Engagement vieler Menschen. Das finde ich immer wieder, auch außerhalb von kirchlichen Gemeinschaften, das soziale Engagement vieler Menschen für andere in den verschiedenen Initiativen. Und das möchte ich gerne also stark machen. Da geschieht ganz viel Gutes und das hält uns auch zusammen, weil wir da auch sichtbar machen, wir setzen uns für andere ein, dass es den Menschen gut geht, dass sie Beistand erfahren, dass sie Hilfe erfahren. So, das wäre das eine. Darin dürfen wir nicht nachlassen. Das zweite ist eben die Ermutigung zur Debatte, die Ermutigung nachzufragen, die Ermutigung, das Positive, das Gute ins Wort zu bringen, aber auch zu sagen, hier sind Grenzen, also die Menschenwürde ist für mich immer so, ist unantastbar, das muss immer wieder gesagt werden und eben auch dazu ermutigen, dass Menschen sich zusammentun und zusammen, gemeinsam sind wir stark.
Wir kommen so am Ende zum Schluss und da habe ich immer so ein kleines Spiel noch, nämlich Sätze zu vervollständigen. So ein bisschen aus der Mode gekommen, ich mag das aber sehr gerne. Und der erste Satz, den Sie mir bitte vervollständigen, ist: Wenn ich nicht ein Mann der Kirche geworden wäre.
Dann wäre ich entweder Mediziner geworden oder, wenn das nicht gegangen wäre, dann wäre ich Lehrer geworden.
Für welche Fächer?
Eher in der Geisteswissenschaften, nicht in der Naturwissenschaft.
Gut. Zweiter Satz. Die Christen in Westdeutschland könnten von denen in Ostdeutschland lernen.
Ja, sie müssen das weniger entdecken, dass mit weniger auch vieles geht.
Dritter Satz. Zu Ostern wünsche ich mir besonders,
dass wir die Hoffnung haben, dass die Dinge dieser Welt nicht nur in den Händen der Menschen sind, sondern dass es jemand gibt, der mit seinem Geist, mit seiner Kraft auch heute wirkt.
Das war Bischof Timmer Evers im Podcast Politik in Sachsen von sächsische.de. Herr Bischof, ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren.
Bitteschön, es war mir eine Freude.
Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gut informiert bleiben wollen über die sächsische Landespolitik und vieles darüber hinaus, dann empfehle ich Ihnen unseren täglichen kostenlosen Newsletter Politik in Sachsen. Daran finden Sie jeden Morgen ab 5 Uhr alle wichtigen Infos aus und über Sachsen. Bleiben Sie gut informiert. Wir hören uns wieder. Bis dahin, herzlichst, Annette Binninger.